Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Manchmal schlüpft er voll und ganz in seine Figuren, dann wieder stellt er ihnen oder ganzen Geschichten ausschließlich seine Stimme zur Verfügung. Rufus Beck, der 1957 in Heidelberg zur Welt kam, wurde einer breiteren Öffentlichkeit in seiner Rolle als Walter bzw. Waltraud in Sönke Wortmanns Der bewegte Mann bekannt. Dafür gab's den Bambi. Als Produzent, Sprecher oder vielleicht besser Erzähler zahlreicher Hörbücher wurde er mit den wichtigsten Preisen der Branche ausgezeichnet. Allein für Harry Potter regnete es Preise. Rufus Beck, dessen drei Kinder längst erwachsen sind, lebt am Starnberger See. In Toast Hawaii schwärmt er von seinem chinesischen Bett aus Sumpfeiche und spricht von der Hausmannskost seiner Mutter, von Toblerone im Internat und Frühstück im Bett, dem Verzicht auf Kaffee, der Freude an Ahoi-Brause und er spricht über ein Brot namens Brad Pitt. Herzlich willkommen, lieber Herr Beck.
Hallo, hallo Frau Rust.
Wir haben eben den Teaser gemacht für Social Media, für Instagram. Und da halte ich meinen Gästen immer Dinge entgegen, die was mit Essen zu tun haben, oft auch Lebensmittel. Und ich habe ihnen ein Tablett rübergereicht und habe gesagt, assoziieren Sie doch bitte mal zum Tablett. Und wer diesen Teaser jetzt nicht gesehen hat, weiß natürlich auch nicht, was Sie geantwortet haben. Würden Sie die Antwort nochmal wiederholen?
Ja, ich kann mit Tablett nicht so viel anfangen. Ich habe natürlich ein Tablett zu Hause, dass man das raus in den Garten tragen kann oder auf Terrasse, wie auch immer. Und dann habe ich ein Tablett, das ist so geflochten, so bast. Und das ist eigentlich dafür gedacht, da gibt es so ein Gestell, dass man unten durchschlüpft, dass man im Bett frühstücken kann oder essen kann. Aber ich mag das nicht so, weil das ist immer so eine komische, komplizierte Angelegenheit. Man muss das Ding ja, kann man ja erst hinstellen, wenn man schon liegt. Weil wenn man schon draußen ist und das dann hinstellt, muss man irgendwie so rein in diese Luke da rein. Und ich mag auch keine Krümel im Bett. Und ich finde, Bett ist schlafen, entspannen, Abschied nehmen von der Welt draußen. Und Essen bedeutet, wir sind in der Welt, wir sind da. Wir nehmen das alles bewusst wahr und wir schmecken, fühlen, man unterhält sich oder man liest etwas. Aber für mich im Bett zu frühstücken oder einen Film zu gucken, ist nicht mein Ding.
War es auch noch nie? Weil es ist ja im Grunde so ein hedonistisches Paket, wenn man sich das von außen vorstellt. Vielleicht auch in der Fremdwahrnehmung. Vielleicht geht es Ihnen auch so wie mir, weil ich sehe dann jemanden in einem Film oder ich stelle mir das vor. Oder ich käme jetzt in Ihre Wohnung und ich würde das da sehen und würde mir ausmalen, wie Sie es sich an so einem verregneten Tag gemütlich machen und irgendwas binge-watchen oder die Zeit von vorne bis hinten lesen. Und dann stehen da so kleingeschnittene Kohlrabi-Stangen und Toffifee oder so ein Kram. So stelle ich es mir dann vor. Im wahren Leben ist es dann doch anders. Man idealisiert das Essen im Bett, ne? Irgendwas braucht man, man muss wieder aufstehen, man kippt irgendwas um, da sind dann Krümel. Wann haben Sie das letzte Mal im Bett gegessen?
Muss schon ewig her sein. Ewig her sein. Ein Kaffee, ja. Dass man mal so einen Kaffee trinkt. Weil man Besuch hat, dass man dann den Kaffee muss. Und dann bringt man den Kaffee und denkt, das ist wie im Film, ja, ist ja toll, dann bringt man das um. Man dreht seinen eigenen Film und guckt sich dabei zu. Ja. Aber eigentlich ist es nicht mein Ding. Eigentlich denke ich mal, ach, kann man nicht draußen Kaffee trinken? kann man es nicht einfach normal machen? Muss man es so verdammt romantisch jetzt tun? Und dann sind dann die Flecken offen, Kaffeeflecken irgendwo oder sonst etwas. Also ich bin da auch so ein bisschen Schussel, muss ich sagen. Wahrscheinlich meiner Ungeschicklichkeit geschuldet. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ein besonderes Bett, weil das ist aus China, das ist 150 Jahre alt und es ist ein Raum im Raum. So wie man es früher, ich bin ja Bayer, da hat man so in der Nähe vom Stall, hatte man quasi wie so ein Zimmerchen reingebaut. Man schlüpfte quasi in so ein in so ein...
Wie so eine Koje, oder?
Ja, in so eine Koje, genau, in so eine Koje rein. Und dieses Bett, das ist geschnitzt aus Sumpfeiche, ist das. Also ein sehr altes, widerstandsfähiges Holz mit Schnitzereien. Und ich muss so reinsteigen. Und ich habe auch eine Decke oben und dann die vier Säulen. Aber das Irre ist, wenn man so reinsteigt, und das schaut eigentlich klein aus, das Bett. Aber eigentlich ist es, hat es total viel Platz und man kann nicht rausfallen. Ja, weil da sind ja auch diese Säulen. Aber dadurch, dass ich so hochsteigen muss, so, was weiß ich, fast einen Meter oder ja, 80, 90 Zentimeter. Ja, wenn ich morgens aufstehe, ich rolle mich aus dem Bett raus und ich stehe sofort. Das ist so irre, weil es ist so gesund für den Rücken. Aber dieses Bett ist so ein Sehnsuchtsort. Dann habe ich drum so einen Wandteppich und das ist wirklich, ich bin in meinem Traum. Schlafort in meinem Schlafstudio sozusagen.
Wie schön.
Und das ist wirklich toll. Und alle, die mich besuchen, sagen, oh, was ist denn da? Und dürfen alle mal Probe liegen.
Natürlich.
Und so. Nicht? Mhm. Und bin ich sehr stolz darauf. Deswegen wird darin nicht gegessen.
Jetzt verstehe ich es besser. Hätte ich Sie da vorher mal besucht, hätte ich diese Frage ja gar nicht gestellt. Ich ärgere mich gerade, dass ich über 200 Gespräche geführt habe, ohne jedes Mal nach dem Bett zu fragen. Was habe ich mir da für Geschichten entgehen lassen? Ich gehe nicht davon aus, dass es auch nur eine zweite Person gegeben hat, die ein altes chinesisches Bett aus Sumpfeiche hat. Aber wer weiß, ob da noch Wasserbettgeschichten gekommen wären, Hochbettgeschichten, Baumhausbettgeschichten. Mhm. Sehr verführerisch mit Ihnen über all die Themen rechts und links des Weges, über das ganze Leben einfach mal so spontan übers Wasser zu springen wie ein Stein. Aber ich versuche, das jetzt diszipliniert immer wieder aufs Essen zurückzuführen. Und lenke das Gespräch in den Juli 1957 genau nach Heidelberg. Dort kam sie nämlich zur Welt. Und wessen Idee war das, sie Rufus zu nennen? War das Ihr Vater oder Ihre Mutter?
Vater.
Der Vater? Hm. Okay. Sie werden wahrscheinlich der einzige Rufus damals gewesen sein, oder?
Könnte sein, ja. Ich glaube, es war auch nicht so einfach. Ja, es ist, heißt ja der Rötliche.
Ja.
Ne? Ich muss dazu sagen, das Verhältnis mit meinen Eltern war jetzt nicht so ganz einfach. Deswegen bin ich auch relativ früh ins Internat gekommen. Ich bin Einzelkind und mein Vater war unglaublich viel in der Welt unterwegs.
Der hat Pipelines gebaut.
Genau, oder sowas, ne? Damals so als Subunternehmer, nicht? Also so Nord Stream wird ja nicht von einer Firma gebaut, sondern das sind dann 500 Firmen. Mhm. Da machen die so abschnitteweise, nicht? Mhm. Und so war mein Papa, der war dann überall im Ausland so unterwegs und ich glaube, er hat dann irgendwann mal die Idee gehabt, ich glaube, den bringen wir mal so aus der Schusslinie. Und in,
Schuss, ins Internat. Was war denn das für eine Schusslinie? Sind Sie denn immer mitgezogen oder manchmal?
Nein, aber es war, vielleicht bin ich deswegen auch Schauspieler, Künstler geworden, weil da war zu Hause, war schon mächtig was los, nicht? Also so, mein Vater immer weg und dann war er mal da und ich als Einzelkind, du hängst dann so zwischen diesen Elternpaaren und man fühlt sich ja als Kind dann doch auch irgendwie verantwortlich, verrückterweise. Und es ist bei mir wirklich so, dass in meiner Wahrnehmung alles, was so vor der Internatszeit war, ist so ein dunkles Loch. Da habe ich ganz, ganz vieles vergessen. Mhm. Also, aber ich kann eine Geschichte erzählen, die mit dem Essen zu tun haben, um wieder aufs Essen zurückzukommen.
Gerne.
Toast Hawaii. Das war so ein Ding, das war so in den 60er Jahren, 70er, Anfang 70er, ich glaube Ende 60er, war das das große Ding. Dann machte man so Toast Hawaii. Als ich das hörte von Ihrem Podcast, dachte ich, mein Gott, das ist wie Strammer Max. Das ist wirklich, das ist so Dinge.
Wie so ein Tattoo.
Ja, das ist wie so, da denkt man, Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei. Eine Ananas aus der Dose, total gesüßt, Industriefood, auf eine Toastscheibe, wirklich das letzte Dings darauf. Da noch ein Schinken, glaube ich. Mhm. Und oben ein Ei.
Sie haben jetzt die Scheiblette vergessen. Sie haben diesen oft nochmal in Plastik eingewickelten...
Viereckigen Käse.
Ja.
Dieses viereckigen Käse. Ich wusste zum Beispiel nicht, ich dachte, Spinat ist viereckig.
Ach lustig, ja.
Weil er ja gefroren ist. Gefrorene. Ja, weil ich wusste, und dann in Holland, nämlich, ach so, das ist so... So eine Pflanze, wie macht man denn die viereckig?
Interessant.
So, jedenfalls Toast Hawaii ist so etwas gewesen, das ist aus dieser Zeit. Und wenn ich zu Besuch war bei meinen Eltern, dann hat meine Mutter irgendwas Besonderes gemacht. Damals der totale Hit war dann so Fleischfondue oder Käsefondue.
Oh, wie lecker. Also ich meine, wie Sie das hier gerade so wegreden. Also die Vorstellung Fleischfondue gab es bei uns, wenn überhaupt, dann Silvester. Das war
na gut, das war ja wie
Besonderes.
Silvester, wenn ich da mal zu Hause war.
Ja gut, stimmt. Ja, das war nicht oft dann, ne? Ja.
Also das war so. Oder Käsefondue. Und das ist jetzt auch nicht so kompliziert, Käsefondue. Man muss nur die richtigen Zutaten haben.
Aber es ist dann schon wirklich ziemlich lecker.
Und toll wird es ja erst, wenn es ganz unten ist am Rand. Ne? Wenn man dann anfängt zu kratzen und so. Und dann hier so. Und lässt die anderen die Arbeit machen. Die holen sich
den Oberkäse raus.
Man wartet so ein bisschen unten, dann kommen die Profis und fangen unten an zu ritzen.
Erinnern Sie sich an gemeinsame Abendessen? Also war es wichtig, dass man, wenn Sie aus der Schule gekommen sind, gab es irgendeinen Mittag vielleicht und dass man abends zusammen, wenn der Vater da war oder Sie mit Ihrer Mutter alleine, dass man zusammen Abendbrot gegessen hat?
Das gab es bestimmt.
Aber Sie
ist
wissen,
mir jetzt
Sie
nicht so.
Haben es nicht mehr im Kopf.
Nee,
okay.
Nee. Meine Mutter ist eine sehr gute Köchin, die, würde ich sagen, deutsche Hausmannskost. Sagt man das so?
Ja.
Und das kriegen Sie ja nicht im Lokal. Sie kriegen ja diese Dinge, die man Dampfnudel oder was weiß ich, bestimmten Auflauf. Mhm. Das lohnt sich für Restaurants nicht, braucht viel Arbeit und das kann man jetzt nicht irgendwie mit sehr teuer verkaufen. Und meine Mutter kann so diese Hausmannskost.
Toll.
Ich weiß nicht, wie sie das gelernt hat.
Von ihrer Mutter wahrscheinlich.
Könnte sein, ja. Meine Mutter hat auch schon sehr früh gearbeitet und hat mich sehr, sehr früh bekommen, mit 17 Jahren.
Das
also
ist
eine sehr junge Mutter.
Deswegen, Sie sprechen auch im Präsens, also es gibt sie auch noch.
Meine Mutter gibt es noch, mein Vater gibt es nicht mehr, aber meine Mutter gibt es noch und die kann so Sachen, die man sonst nicht so bekommt.
Schön.
Also so selbst eine Roulade selber zu machen, ja. Oder mir fällt jetzt dann, was für eine tolle Suppen, die sie macht. Kuchen, egal was. Alles, was man so gerne essen würde und was man sonst draußen nicht bekommt.
Mhm.
Ja, das nenne ich deutsche Hausmannskost, ja. Das kann meine Mutter und ich nehme an, das hat sie dann auch früher schon gemacht. Wie gesagt, es gab Fondue, war das Besondere und an Toast Hawaii kann ich mich auch noch erinnern.
Ja, schön. So, jetzt kommen Sie auf ein Internat. Da ist es natürlich anders. Da sind Schlafsäle, da muss man zur Schule. Da gibt es aber auch diese Speisesäle.
Mhm.
Das heißt, es gibt eine ganz andere Art von Nahrungsaufnahme und von Ritual.
Mhm.
Erinnern Sie sich an die Zeit, was
Absolut.
Sie gegessen haben und wie Sie gegessen haben?
Ja,
und
miserabel.
Okay.
Schlechtes Essen. Das Essen war in diesen Institutionen, ob das jetzt in einem Heim ist, Pflegeheim, sonst etwas, man kann am besten natürlich sparen am Essen. Das sind dann enorme Kosten. Und das war nicht gut. Ich bekam ja auch ab und zu immer so Pakete, so als ob ich so in der ehemaligen DDR wohnen würde. So ein Care-Paket. Ein Care-Paket.
Ah,
so,
ja.
Ne? Dann waren da so Dinge drin, die es ja heute auch noch gibt. Was weiß ich, ein Nutella-Glas. Das gab es ja immer schon seit gefühlten 200 Jahren gab es Nutella. Toblerone und dann irgend noch etwas und so ein paar Dinge. Mit denen hat man getauscht.
Oh.
Das war wie im Knast eben, ne? Also die kriegen was, ne? Und dann tauschen sie Zigaretten gegen was weiß ich, gegen Parfum oder irgendwie. Also hat man sich die Gunst damit erkauft, ja? Also mit bestimmten Dingen, die die anderen nicht hatten. Eine tolle Schokolade, die hat man natürlich nicht alleine gegessen. Wenn alleine, dann natürlich heimlich.
Natürlich.
Auf der Toilette.
Aha.
Wo einen niemand sehen kann,
ne?
Und dann eine Rippe von der Toblerone so runter, so ein Dreieck runter gemacht. Nee, das hat man geteilt, ja, solche Sachen.
Hätte man Ihnen damals 10 Mark geschenkt, was hätten Sie sich dafür gekauft? Wären das Süßigkeiten gewesen oder wären das
für
so?
Essen?
Ja, vielleicht für Essen, vielleicht hätten Sie sich auch was anderes
gekauft. Also das Größte überhaupt war ein halbes Hähnchen mit Pommes.
Gab es so Wiener Wald? Gab es das so? Oder hieß das anders bei Ihnen?
Es hieß nicht Wiener Wald. Aber so Hähnchen waren, das waren die besonderen Tage.
Mhm.
Also so, was weiß ich, kurz vor Weihnachten, halbes Hähnchen und so und Pommes. Was ja heute noch irgendwie findet man toll. Also wenn man jetzt sagt, ja, ich esse keine Kohlenhydrate und sitze am Tisch und da ist ein Kind, hat sich Pommes bestellt und dann guckt man da so rüber und man merkt, wie der Neandertaler mit einem durchgeht. Darf ich mal eins probieren? Nur eins. Und dann isst man noch eins, so noch eins. In dem Film Triangle of Sadness sind diese zwei Jungs. Kennen Sie diesen Film von dem?
Oh Mist, ich habe ihn immer noch nicht geguckt. Ich bin immer nur, ja, ich weiß.
Von Östlund, von diesem Film. Mhm. Und da gibt's diese Szene, wo diese zwei Jungs am Strand sitzen und die haben so ein Paket. Da sind so Süßigkeiten drin. Und das ist eigentlich geklaut. Und dann sagen sie, wir machen es am Rand ganz vorsichtig auf den Hohn, nur eins raus. Nur so eine Tropfstange oder irgendetwas, ja. Und am Schluss ist diese Tüte leer. Und sie wissen, sie haben richtig die Arschkarte gezogen. Aber auch das eben, es gibt bestimmte Lebensmittel, dann kann man nicht mehr widerstehen.
Zum Beispiel?
Das ist so.
Das, also Pommes, ja, na klar. Erdnussflips sind auch so.
Alles, was im Grunde genommen sind wir natürlich durch die Menschheitshistorie, genetisch bedingt, es hängt alles irgendwie mit Fleisch oder Fleischgeruch zusammen. Also beispielsweise, sie haben Chips, ja, in der Tüte, Fußballabend oder was weiß ich, oder irgendwas guckt man sich an. Die sind angereichert mit einem Flavor, da ist ganz, ganz wenig Protein drin, ja. Aber es gibt einem eigentlich das Gefühl, oh, da ist Fleisch drin. An das Gehirn wird signalisiert, Protein, wir brauchen Protein, wir müssen sehr viel Protein nehmen. Und erst wenn wir genug Protein haben am Tag, was weiß ich, 20% von der Gesamtnahrung, dann fühlen wir satt, dann sind wir gesättigt, ja. Das ist unser Überlebensschema. So, und also ist das ein Flavor drin in diesen Chips, dass man eins isst und das Gehirn sagt, du brauchst noch mehr, du hast noch nicht genug Proteine, obwohl da gar nichts drin ist. Es ist nur der Geschmack, der einen hier oben in den Synapsen, wird eine Verknüpfung hergestellt und dann isst man, kann man nicht mehr aufhören.
Aromastoffe, Geschmacksverstärker.
Genau, genau. Mhm. Sie können nicht mehr aufhören. Gibt so andere Dinge, wo man auch nicht aufhören kann? Ahoi-Brause.
Wirklich?
Ja, also diese Stäbchen,
oh,
diese
Gott,
Stäbchen.
Das will.
Es ist eine Mischung aus, oh, ist das scharf? Und gleichzeitig, es ist wie, das ähnliche Effekt ist bei Horrorfilmen, sie gucken und wollen auch nicht gucken, hin und her, zwischen, ups, das ist aber jetzt scharf, aber Brausestäbchen von Ahoi Brause, gibt es die überhaupt noch?
Ahoi ja, Brause? Die gibt's noch. Das heißt, es ist ja gut, dass wir da mal drüber sprechen, weil ich war nie Freundin davon, ich bin viel zu, ich kann das nicht, meine Zunge explodiert sofort.
Herrlich.
Also das heißt, auch die Menschen, die das gerne essen, ja, fühlen sich irgendwie davon abgestoßen.
Nein, abgestoßen nicht, aber es ist erstmal, es gibt so eine Explosion. Tolles Wort, genau, es ist eine Explosion, eine Geschmacksexplosion. Es britzelt auf der Zunge.
Aber wie?
Ja. Oh. Und dann, berühmteste Szene.
Ja,
ist,
ja, ich ne? nicht sagen, ne? Hier, Blechtrommel.
Ja, Blechtrommel.
Müssen wir sofort alle dran denken.
Katharina Thalbach, ja, ne? Ja. Dem David Bennett, ja, ne? Wie sie das dann, also da denkt man heutzutage an Ahoi-Brause, denke ich immer an Blechtrommel, ja, wo sie das so aus der Hand rausleckt und so weiter. Ja, Ahoi-Brause ist
nicht
ist
sogar, ist es nicht sogar der Bauchnabel, aus dem er das dann leckt? Oder dann,
nicht
das,
nur der
das
Bauchnabel.
Ist dann die andere, das ist die andere.
Es ist noch ein Szene. Anderer Bauchnabel.
Okay, es ist noch ein anderer Bauchnabel. Okay, gut. Haben Sie denn jemals kochen gelernt?
Nein, nein.
Also Sie wurden
lernen
auch
bedeutet ja, man lernt es wirklich, Schritte.
Na, im Sinne von, ich weiß nicht, wie es auf so einem Internat abläuft und das ist ja auch vielleicht unterschiedlich,
da
aber
ja nicht.
Da hat man auch keine, ja, es hätte jetzt sein können, dass Sie Küchendienst sowas haben, hatten
gut,
Sie nicht.
Gut, das hat man also sowas. Bis heute, also in der Familie, früher hatten wir natürlich eine Spülmaschine, aber seitdem ich alleine, ich mag alles von Hand.
Naja. Ja. Okay.
Keine Spülmaschine. Also kochen habe ich nicht gelernt, aber irgendwann mal, wenn man alleine ist, als Student und Wohngemeinschaften und jetzt wieder, wo die Familie ist ja draußen und ich bin sozusagen für mich verantwortlich, dann muss ich auch mal für mich kochen oder für Gäste, Freunde, die auch immer kommen und dann habe ich halt so ein bisschen learning by doing.
Was können Sie gut?
Für mich ist Kochen, es muss sehr praktisch sein. Ich bin kein Mensch, der in so ein Kochbuch reinguckt und sich damit beschäftigt, was mich dann so nervt. Dann sind Rezepte drin und da sind Gewürze drin, die Sie garantiert nicht zu Hause haben. Jetzt müssen Sie los zum Rewe, Edeka, Schlag mich tot und dieses verdammte Gewürz finden, weil sonst schmeckt das nicht. Also Otto Lenge hier zum Beispiel, ne? Simple Cooking. Gott sei Dank gibt es da in München einen Laden, da bin ich rein und gesagt, ich nehme das alles von Otto Lenge. Da war ich fast 200 Euro los. So, weil ich gedacht habe, ich muss es jetzt haben, dann gibt's keine Fragen mehr. Mhm. Nicht? Davon sind jetzt bestimmt 5, 6 Sachen, die ich nie benutzen konnte, weil dieses Rezept doch gar nicht rankam, wo es diese komischen Zitronen gab oder diesen Mousse oder was auch immer. Also was ich meine, es muss irgendwie schnell gehen. Es sind hochwertige denke ich, Ingredienzen, also ob es jetzt Fleisch ist oder Gemüse. Und ich muss es irgendwie improvisieren können. Ich improvisiere mit dem Kochen. Also ein Beispiel, jetzt ist noch Spargelzeit.
Ja.
Und wenn Spargelzeit ist für mich so, ich esse fast jeden Tag Spargel. Hm. Wirklich, das ist ein regionales Produkt, vor allem um die Heidelberger Gegend mit dem Lösssand und zwar, da gibt's unheimlich tolle Spargelgebiete. Und dann esse ich das fast jeden Tag. Man beispielsweise von einem schnellen, tollen Gericht, ja, Beispiel mit Spargel. Sie schälen den Spargel, sie schneiden den in, sag ich mal jetzt, Kleinfinger große Stücke, ja, so schräg an. Mhm. Und in der Pfanne machen sie in der Zwischenzeit ein bisschen Speck, Zwiebeln, von mir aus so eine Paprika und so weiter, dünsten sie an. Und dann kommt der Spargel dazu.
Haben Sie den schon vorgekocht oder kommt der da roh rein?
Der kommt roh rein. Mhm. Das ist das Interessante. Der kommt roh rein und Sie können dann noch, vielleicht, wenn Sie noch ein bisschen was anderes, von mir aus noch ein Zucchini, egal rein. So, vorher wird das angedünstet, dann kommt der Spargel rein, Deckel oben drauf und lassen Sie jetzt vor Sie hinziehen, gucken ab und zu mal so rein und stechen an, wie ist der? Gleichzeitig fangen Sie an, Tagliatelle beispielsweise zu kochen. 3 Minuten, nicht mehr. Dann holen Sie die raus und tun sie in einen Topf halb Milch und halb Sahne.
Ach, du liebes.
Und gerade so bedeckt, ja, und Sie kochen die restlichen Tagliatelle da drin. Bis sozusagen die Sahne und der, ja, aber es und das zieht das rein und in der Zwischenzeit drüben ist der Spargel fertig und dann hauen Sie das zusammen rein, noch ein bisschen Abrieb mit Bio-Zitrone und Sie haben ein Gericht, das haben Sie innerhalb von 10 Minuten fertig. Und jetzt, wenn ich sowas mache, habe ich natürlich immer zu viel. Ich muss Acht geben, dass ich nicht alles aufesse.
Ja.
Weil auch das ist ein Internat, Neandertalerzeit. Mhm. Ja.
Nehmen, was man kriegen kann.
Ja, genau. Jetzt ist es gerade gut, reinhauen. Mhm. Ne? Der Neandertaler in mir. Und dann muss ich mich zwingen, mindestens die Hälfte übrig zu lassen. Und ich bin jemand, der gerne kalt isst.
Oh, das ist schlecht. Eigentlich wollen Sie es ja am nächsten Tag warm essen. Und kann es Ihnen dann passieren, dass Sie es am Abend kalt essen?
Ja.
Das ist furchtbar.
Oder, nee. Das schmeckt, wenn es richtig ja, ist, schmeckt aber es
Sie
noch geiler.
Natürlich, aber Sie wollten das doch eigentlich für den nächsten Tag haben.
Ja, aber ich
spreche ja gerade mit mir.
Aber Sie haben vollkommen, Sie haben furchtbar. Mich erkannt. Sie haben mir gerade in die Seele geguckt. Erkannt. Mittags habe ich es gemacht und abends dachte ich kurz.
Ja, komm, ja los, eine Gabel.
Ach komm, jetzt eine.
Eine Gabel, ist doch
und
kalt.
Genau, ja, eine ja, Gabel. Furchtbar. So, naja, komm, jetzt lohnt ja, es sich ja. auch nicht mehr, das warm zu machen.
Genau.
Was soll das jetzt eigentlich bis morgen? Morgen mache ich was anderes. Und weg ist es. Und Sie gehen mit einem Magen.
Ja.
Ah, da muss ich noch etwas erzählen, was das mit abends essen.
Mhm.
Ich habe ja sehr lange fest am Theater gearbeitet. Mhm. Fast 16 Jahre. Mhm. Bevor ich freischaffend wurde, 1994. Aber als Schauspieler, Sie morgens um 10 Uhr Probe, sagen wir mal bis 14 Uhr, 14.30 Uhr, dann essen Sie etwas, dann machen Sie Mittagsschlaf, haben Mittag, nur einmal Mittag gegessen, vielleicht gefrühstückt, Mittag gegessen, gehen ins Theater, um 18 Uhr Maske, sonst was spielen, ja. um 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr, 23 Uhr und jetzt essen sie.
Nicht
jetzt. Ja, aber es geht nicht anders. Ja. Alle, die am Theater sind, müssen abends noch mal essen, weil sie können ja nicht mit vollem Magen auf die Bühne. Man hat auch Adrenalin, man isst irgendwie, ne, sie können vielleicht ein Brötchen essen. Und als ich damit aufhörte, also nur noch als Gast und ab und zu mal Theater spielte und nicht mehr fest im Engagement war, hatte ich ein Riesenproblem und das habe ich heute noch. Um 23 Uhr, ach, eigentlich könnte man mal was essen.
Mhm.
Und da muss ich Ihnen ja nicht erzählen. Das ist ja für den Schlaf nicht gut. Sie verarbeiten das auch nicht, vor allem Kohlenhydrate. Mhm. Sie brauchen ja Insulin auch dazu. Und die Insulinproduktion hört ja zum Abend hin, wird die ja fast eingestellt und so. Das ist ein Problem. Also so irgendwie so. Und deswegen mit der Gabel, ne? Abends guckt man dann nochmal in die Pfanne rein, kalt. Und dann, ach, esse ich nochmal. Und guckt auf die Uhr, 22 Uhr.
Ja, du.
Schlechte
ja,
Idee.
Ja. Wirklich schlechte Idee.
Werbung.
Von selbst war ich bis dato noch gar nicht auf die Idee gekommen, sie mir zu kaufen, aber neulich entdeckte ich bei einer Freundin ein Glas rote Paprika von DM Bio auf dem Abendbrottisch. Die habe ich sofort probiert und fühlte mich sehr an den Geschmack von früher erinnert. Allerdings schmeckten die von DM Bio um einiges pikanter. Nicht zu scharf, aber sie haben Bums, wie meine Oma gesagt hätte. Diese Paprika erinnert mich an eine alte Geschichte. Zweimal war ich zu Besuch bei Frau Winkelmann, einer Nachbarin meiner Großmutter. Einmal, als sie uns stolz ihre eigene Tomaten- und eben Paprikazucht zeigte. In einem großen hellen Zimmer rankte und grünte es, von dicken Fäden und durch diverse Bambusstöcke gestützt. Und einmal, als sich zwei Schmetterlinge in dieses hohe Zimmer verirrten und nicht mehr herausfanden, Pfauenaugen, die kannte ich gut, weil sie vorne auf meinem Zeichenblock waren. »Hier, du bist noch jung«, versucht sie mal einzufangen, sagte Frau Winkelmann und drückte mir einen Kescher in die Hand, wie ich sie aus dem Strandurlaub an der Nordsee kannte. Damit fing man eigentlich Krabben oder kleine Fische, aber vielleicht funktionierten sie ja auch als Schmetterlingsnetz. Ein ca. 1,50 Meter großes Kind in einem ca. 4 Meter hohen Raum, aber gut. Ich wurde ausdrücklich dazu aufgefordert, mich auch auf die Tische und Fensterbänke zu stellen. Eine Leiter wurde zusätzlich bereitgestellt. Ich sprang und streckte mich und reckte mich in die Höhe. Es war wirklich nicht ganz so einfach. Immer flatterten die zwei knapp an meinem Netz vorbei. Plötzlich jedenfalls verlor ich die Balance und kippte mitsamt der Haushaltsleiter in ein Geflecht aus Rankfäden. All die Blätter und Stäbe, kleinen Tomaten, Paprikafrüchte und Fäden fingen meinen Sturz auf wie ein riesiges Netz, rissen und knickten aber unmittelbar danach um und alles flog durch die Luft. Bambusstäbe, der Kescher, Blumenerde, Blätter. Meine Oma stürzte noch mitten ins Chaos, um mir beizustehen, aber ich war unverletzt. Die Nachbarin war, glaube ich, sauer auf mich, meine Oma war sauer auf die Nachbarin und die Schmetterlinge hatten sich zu zwei kaum noch sichtbaren dunklen Schlitzen mit zusammengeklappten Flügeln an die Wand gesetzt und amüsierten sich, denke ich mal. Nachdem wir gemeinsam das Gröbste zusammengefegt und einigermaßen in Ordnung gebracht hatten, verabschiedeten wir uns von Frau Winkelmann und gingen zu meiner Oma nach Hause. Zwei Wochen später, als ich mein Wochenende wieder bei ihr verbringen durfte, standen am Sonntagmorgen zwei Einmachgläser mit roten kleinen Paprikafrüchten vor Omas Tür. Daneben eine Karte, auf der sinngemäß stand, liebe Frau Knopp, liebe Bettina, vielen Dank für euren Einsatz neulich. Für meine Stimmung möchte ich mich entschuldigen. Hier ein paar meiner schönsten Paprikas. Guten Appetit. Tja, das war's. Das war doch ganz nett. Wir holten wie immer sonntags die eingefrorenen Brötchen aus dem Ofen und aßen diese leckeren Früchte, die süßlich und ein kleines bisschen scharf schmeckten. Das war eine meiner ersten Paprika-Erfahrungen. Und so ähnlich, nur wie gesagt noch einen kleinen Zicken pikanter, schmecken mir die roten Paprika in Kräuteröl, dass man, wenn das Glas leer ist, noch gut weiterverwenden kann für Salate oder zum Dippen. Die roten Paprika in Kräuteröl gehören zur DM-Bio-Genussreise Griechenland. Dort kommen sie auch her. Natürlich in Bio-Qualität. Wann beginnt Ihr Tag in der Regel? Hat natürlich zu tun damit, wo Sie aufwachen, wo Sie arbeiten, was Sie tun müssen. Ne? Aber sagen wir mal, Sie sind in München oder bei München, wo Sie leben. Und es sind jetzt keine großen Reisen an nach Berlin oder so. Wann beginnt in der Regel Ihr Tag?
Ganz unterschiedlich. Es kann auch vorkommen, dass ich gar nicht frühstücke. Das habe ich mir auch so angewöhnt.
Aber Kaffee trinken Sie oder gar
nicht? Auf jeden Fall. Das muss ich.
Wie viel? Eine Tasse?
Zwei Tassen.
Ja. Trinken Sie den schwarz oder mit Milch?
Auch das, ich habe mir auch mal angewöhnt, den mal schwarz zu trinken. Dazu muss ich auch gleich mal etwas erzählen über Fasten und Verzicht und so weiter, was das bedeutet, weil ich das schon sehr lange mache. Und ich habe gemerkt, auf Kaffee zu verzichten, wenn ich das ein paar Tage mache, kriege ich echt einen Turkey wie ein Junkie. Dann kriegt man Kopfweh, schlechte Laune und so weiter. Dachte ich, interessant. Also morgens, ich mache eigentlich so mein Sportprogramm. Ich muss mich bewegen, muss bestimmte Rituale, die ich mache. Und dann ist das eigentlich so, dass ich muss morgens erstmal einen Kaffee trinken. Mhm. Ich trinke einen Kaffee und...
Darf ich kurz rein? Ja. Wir wissen ja schon, dass Sie das nicht auf Ihrem Bett aus Sumpfeiche tun, sondern Sie haben sich zur Seite gerollt, stehen sofort, gut für den Rücken.
Ja, ich stehe sofort.
Sie gehen in die Küche. Ist die Küche ein großer Raum?
Also ich wohne sehr...
Unterm Dach und großzügig.
Sehr groß und... Es gibt vorne quasi das Studio.
Oh.
Also sozusagen.
Wie so ein Loft so ein bisschen?
Ja, es ist 7 Meter hoch.
Toll. Die Decke.
Ja, also so Studio und das ist so 80 Quadratmeter. Und damit das nicht nur der große Raum ist, ist da ein Schrank so in der Mitte. Der steht so frei da. Der teilt quasi diesen großen Tisch, an dem ich eigentlich am meisten bin, arbeite. Ich habe zwar noch einen Schreibtisch, den benutze ich aber nicht.
Ja.
Der ist nur so fürs Gemüt. Mhm. Und da ist der Tisch. Und eigentlich sieht man nicht, dass es da eine Küche gibt. Weil das ist eingebaut in eine,
wie so eine Kommode.
Kommode, wie eine Kommode, und da ist so eine Induktionsplatte eingebaut. Ich habe ja auch keine Geschirrspülmaschine, ich habe auch keinen Backofen. Früher habe ich den Backofen, hatte so einen kleinen mobilen, ja, so, weil ich habe das alles nicht. Und im Grunde genommen könnte man reinkommen, man würde gar nicht sehen, dass es da eine Küche gibt.
Ja, verstehe.
Aber da ist eine Induktionsplatte, sind vier Platten, mit denen man auch wunderbar kochen kann.
Sie haben Teller, sie haben Besteck und Töpfe.
Genau, ich habe Teller, habe das,
das
auch alles.
Alles.
Ich habe dieses Zwiebelmuster, ne? Das mag es ja böhmisches.
Ah, ja, dann doch, dann
und
doch.
Das habe ich schon, aber natürlich alles zusammengekauft. Also irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie 12 gleiche Teller, sondern die sind ähnlich, aber anders. Jeder so hat seine Individualität, weil ich die alle irgendwo auf dem Flohmarkt zusammen. Ich mag dieses böhmische Zwiebelmuster.
Ja.
Also da habe ich relativ viel davon. So, das heißt, es ist jetzt nicht eindeutig die Küche, aber es ist ein großer Raum, wo auch meine Musikinstrumente sind und wo man sich auch aufhalten kann, wo ich auch meinen Sport machen kann.
Der auch hell ist wahrscheinlich.
Ja, total.
Wahnsinnig hell.
Total.
Dann haben Sie wahrscheinlich auch einen ziemlich großen Kühlschrank. Der ist nicht voll,
nein,
aber er ist groß.
Nein, der ist nicht groß. Ich habe jetzt vor kurzem, hatte ich auf Insta auch gepostet, habe ich mir mein alter Kühlschrank, der ist so ein kleiner, 1,50 Meter hoch. Das ist ja nicht hoch.
Naja, ich.
Der ist 1,50 ist nix. Das ist nicht
mit unten Kühlschubladen?
Also na, oben ist die Kühlschublade, so,
okay,
so ganz normal.
Naja.
Und der war gelb und jetzt habe ich einen in Rot. Auch so ein Billigheimer, egal, aber so. Und ich hatte so ein Bild gemacht, wo ich im roten, so wie beim Wes Anderson Film, ja, die Royal Tenenbaums, habe ich so einen roten Trainingsanzug von Adidas.
Ach, wie lustig.
Wie ich den so umschreibe, das ist mein bester Freund im Sommer. Habe ich so einen
okay,
Kühlschrank.
Ja.
Das ist so ein kleiner Kühlschrank. Aber der ist voll mit, was habe ich da drin? Gemüse, Obst. Joghurt ist wichtig, Milch, Käse. Deswegen, wenn ich den Kühlschrank aufmache, kommt einem erstmal der Geruch, also ein Käsegeruch entgegen, als ob jemand seine Füße nicht gewaschen hätte.
Also Sie mögen alte Käse und intensive Geschmack.
Ja, also Ziege, Kuh natürlich sowieso und Camembert ist nicht so mein Ding, aber ich habe sehr fettreiche Käse, weil die sind natürlich sehr geschmackvoll. Der Fett ist natürlich ein Geschmacksverstärker.
Ist ein Geschmacksträger, ja genau. Ja. Gehen Sie zum Wochenmarkt, um den Käse dort zu kaufen?
Nein, bei uns auf dem Dorf, kann man sagen fast Dorf, ja, da gibt es einen Hofladen und da kaufe ich manchmal meinen Käse, aber manchmal auch ganz einfach ganz normal so beim Rewe oder so.
Ja, ja.
Okay. Die haben eine sehr gute Käseabteilung. Mhm. Ich kaufe eigentlich nichts fertig abgepacktes. Gibt's auch natürlich tolle Sachen. Ich gehe da immer so hin und habe noch einen kleinen Smalltalk mit dem Käseverkäufer.
Natürlich, warum auch nicht?
Genau.
Das heißt, der Tag beginnt, Sie trinken Ihren zweiten Kaffee, Sie machen ein bisschen Sport, Sie gucken raus. Wann kommt der erste Hunger?
Es ist ganz unterschiedlich. Also was ich wirklich machen muss, ist, ich muss mir mein Müsli machen. Und was ich habe, was auch sehr wichtig ist wegen den Proteinen, ich habe unglaublich verschiedene Nüsse. Natürlich Leinsamen, Chiasamen, Pekannüsse, alle möglichen Arten. Und dann habe ich natürlich meine so Beeren und natürlich Rosinen gibt es das und was alles sind. Und das steht so da in Gläsern. Und dann mache ich mein Müsli und dann wird das alles so nach und nach geht da rein. Habe ich zwei verschiedene Müslis. Wir haben in dem Dorf, gibt es einen Bäcker seit ein paar Jahren. Da war vor so ein klassischer, langweiliger Bäcker. Und die heißen, sind ganz toll, die heißen Krümel und Korn. Das sind ein Ehepaar. Konditor-Bäcker-Ehepaar. Und die machen das so toll. Die sind auch sehr witzige Sachen, die sie machen. Die haben zum Beispiel ein Brot, das heißt Brad Pitt.
Das ist sehr lustig.
Und das schmeckt auch wirklich geil. Ja, und die haben ganz tolles Brot. Und ich meine, ich weiß, man soll nicht so viel Brot essen. Aber wenn man da reingeht, oh mein Gott, dann kaufe ich mir ein Riesenbrot. Das kostet natürlich einiges. Lass es mir aufschneiden, ab in den Kühlschrank. Also ins Eisfach rein. Mhm. Das ist übrigens klasse. Es geht wirklich sehr gut.
Ich auch.
Dann sind sie immer erstmal versorgt. Ne? Gibt es keinen Versorgungsengpass. Auf jeden Fall mache ich mir mein Müsli und da muss natürlich ein guter Joghurt rein und so. Das genieße ich. Das versuche ich eigentlich natürlich nach dem Sport zu machen oder so.
So, dann essen Sie Ihr Müsli und wann würden Sie sagen, die Hauptmahlzeit gibt es am Abend für Sie? Also haben Sie abends richtig Hunger?
Also es ist so, wenn Sie richtig Also Kohlenhydrate am besten früh am Morgens, also im ersten Teil des Tages. Weil im Laufe des Tages haben sie einfach nicht mehr, können sie es nicht mehr so gut verarbeiten. Ja, dann wird es quasi zwischengelagert.
Es gibt diesen Klassiker, man soll frühstücken wie ein König, Mittagessen wie ein, wie war das denn?
Ein Prinz, und dann abends wie ein Bettler oder so.
Genau. Ne?
Ja. Ja, und das ist, ja, wie der Volksmund immer sagt, da ist ja sehr viel Wahrheit
drin. Da ist viel
dran, ja. Absolut. Genauso, es gibt auch welche, ich kenne auch sehr viele, die überhaupt nicht frühstücken. Finde ich auch schwierig. Ich kann das auch mal. Ich kann auch mal nicht frühstücken. Aber wenn ich richtig gut frühstücke, mit auch guten Ballaststoffen und Proteine und so weiter und so, dann hält das eigentlich bis Spätnachmittag.
Ah ja, dann doch.
Mhm. Ja. Ich habe Anfang der 2000er bin ich zum ersten Mal zum Fasten gegangen. Erst war ich auf so einer Ayurveda-Geschichte und dann bin ich zum Fasten eigentlich fast jedes Jahr, wenn es ging, für fast 2 Wochen. Mhm. Und für mich ist deswegen interessant gewesen, also damals, ich hatte eine Produktion gemacht in der Türkei, hatte ich was inszeniert, so eine Riesenshow. Und das war so viel Stress, das ging mir so auf den Magen, dass ich mich wirklich, ich hatte die Sehnsucht, ich muss mich entgiften. Mhm. Eine Freundin sagte, du musst fasten, geh da mal hin. Ich habe mir sowas nie was am Hut gehabt. Und als ich das erste Mal hin bin und der ärztliche Aufsicht und so weiter, und ein ganz toller Ort in Oberbayern, war Horror. Absoluter Horror. Ich habe nur, du sagst da und habe gesagt, ich gucke mir jetzt eine Kochsendung an auf dem Computer und ich kaufe mir was für Kochbücher. Ja, absoluter. Also das erste Jahr war Horror. Aber dann dachte ich, okay, hatte auch wirklich abgenommen und so und meine Behandlung gehabt. Und dann bin ich nächstes Jahr wieder hin. Und es wurde von Jahr zu Jahr viel einfacher. Aber was ich merkte ist, diese Erfahrung, ich meine, es ist ja schon hart, Sie 2 Wochen nichts essen, Sie nehmen nur flüssige Nahrung, Sie nehmen schon Gemüsesuppen zu sich, aber die sind passiert, die kauen nichts mehr. Am Tag vielleicht 400 Kalorien, maximal. Sie trinken sehr viel. Und was ich gemerkt habe, was man leisten kann, obwohl man nichts isst. Na gut, wir haben alle genug auf den Rippen und ich muss mich dann sehr bewegen. Mhm. Wenn es im März, April war, bin Ski gefahren, bin hoch auf die Berge, nee. Mountainbike, Joggen, natürlich Yoga, alles gemacht. Und natürlich irgendwann muss man Acht geben, dass man der Blutzuckerspiegel dann nicht irgendwo hingeht und dann, dass einem schwindelig wird. Da hatte ich mit dem Arzt auch gemacht, ja, ich kann da mal so ein bisschen Honig nehmen und mal ein Espresso, alles klar. Aber ich habe gemerkt, wow, ich kann verzichten. Und dieser Effekt des Fastens hält maximal ein halbes Jahr an. Dann sind sie wieder in einem alten Trott. Ne, dann wird wieder abends um 22 Uhr gegessen. Und was für mich interessant ist, ich sag immer, wann isst es dich und wann trinkt es dich? Wann merken wir gar nicht mehr, dass wir was essen? Sie fahren im Auto, Autobahn und auf einmal denken sie, sie haben Hunger und dann Raststätte und dann irgendein Quatsch. Es gibt nichts Gutes dort. Aber wenn sie mal so gefastet haben, merken sie, ey wow, ich bin im Driving Seat. Ich entscheide. Mhm. Ich bin wieder die Kontrollinstanz. Und das ist für mich unheimlich wichtig. Und generell für alle Menschen wäre es wichtig, ab und zu auf Dinge bewusst zu verzichten. Ein paar Tage, nur mal zu gucken, schaffe ich es? Also beispielsweise, Sie sagen, ich trinke mal keinen Kaffee. Am zweiten Tag stehen Sie an der Kaffeemaschine und merken gar nicht, dass Sie sich einen Kaffee machen. Sie sind gerade dabei, den zu trinken. Scheiße, ich habe mir doch gerade vorgenommen, ich trinke mal 5 Tage keinen Kaffee. Es ist irre. Was für Gewohnheitstiere wir sind und wir sozusagen die Kontrolle abgeben. Insofern finde ich unglaublich wichtig, Fasten und Verzicht, das hängt auch mit Essen zusammen, zu sagen, ich verzichte mal auf, ich esse nur einmal in der Woche Fleisch oder ich trinke jetzt Wein, aber morgen nur Wasser.
Super.
Generell diese Art, wo man sich selber Aufgaben gibt.
Das Essen und Trinken ist ja eine Ebene, auf der man das tun kann. Ich glaube, wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, wenn man es schafft, aus bestimmten Rhythmen und Ritualen und Angewohnheiten mal auszubrechen und sich selbst, also das kann Bewegung sein, das kann Sport sein, das kann bedeuten, morgens früh aufstehen. Ich war zum Beispiel immer der Ansicht, meine Mutter hat mich dahingehend auch total beeinflusst, ich sei eine Eule. Es gibt ja die Eulen und die Lerchen. Mhm. Das heißt, Menschen seien entweder, müssen lange schlafen und sind dann auch nachts lange wach und so weiter. Ich habe mein halbes Leben so gelebt, bis ich es irgendwann anders gemacht habe und gemerkt habe, es ist eine Gewöhnungssache.
Also früh aufstehen auf einmal.
Ja, genau. Also natürlich, ich bin früher zur Schule gegangen und so weiter, aber sehr ungern. Und als ich dann darüber entscheiden konnte, habe ich gedacht, ich würde es jetzt mal anders ausprobieren. Nur mal gucken. was es mit mir macht. Denn letztendlich sind wir ja, wir sind die Wissenschaftler und wir sind die, die unter dem Mikroskop liegen. Das ist ja auch ganz spannend, ne? An sich selbst.
Genau, wir so ein sind bisschen, auch, so ein paar wir laborieren auch mit genau. uns, wie so ein, unter einer Studie.
Richtig.
Überhaupt auch diese, ist ein kreativer Moment, zu sagen, ich probiere mal etwas aus.
Finde ich gut.
Und klar, das ist immer die Gefahr, dass man zu viel macht. Also jetzt mache ich mal Sport, dann geht man ins rein und hat gleich eine Zerrung, weil man an irgendwelchen...
Dann hat man es falsch gemacht, genau. Aber auch das ist ja, also ich glaube, es geht wirklich darum, und daran muss ich mich jetzt auch immer wieder erinnern zwischendurch, dass man auf die Weise ja sich selbst auch einfach sehr viel besser kennenlernt und sich möglicherweise die eine oder andere Sache verzeiht, aber die andere dann auch eben nicht mehr, weil es eine Ausrede ist. Die Ausreden kann man sich selbst ja auch immer sehr gut verkaufen mit irgendwas. Ja, das Gewebe, ja, ich kriege so leicht eine Zerrung. Nee, das ist jetzt nicht gut, weil... Also insofern ist es gut, dass Sie das nochmal so aufgeschlüsselt haben. Wir rutschen jetzt in entweder oder. Marzipan.
Ja.
Basilikum.
Ja.
Kümmel.
Ja.
Pilze.
Ja.
Knoblauch.
Ja.
Fenchel.
Wissen Sie, wir können das abkürzen.
Sie mögen alles.
Ja, es ist wirklich so. Ich kann, das Einzige, was meine Mutter mir vermiest hat, war, Leber. Sie hat mir, nein, Schwarzwurzeln, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ja. Und die hat sie mir verkauft als Spargel. Und ich habe Spargel sehr gerne, aber Schwarzwurzel war irgendwie billiger und sah irgendwie so ähnlich aus. Das kann ich nicht essen. Da kriege ich, glaube ich, da muss ich mich auf die Couch legen bei Sigmund
ich
Freud.
Verstehe.
Aber ansonsten, egal was Sie jetzt
egal,
fragen.
Egal was es ist, auch Lakritz.
Alles, alles. Ich habe auch alles schon abgefahren. In Asien. Ich habe auch Schlangen gegessen. Ich habe.
Wie schmeckt denn Schlange?
Ach, er war irgendwie eingelegt in so einem
fermentiert
oder solche Insekten, die gebraten wurden, weil na, mit dem Chinin und die sind da sehr eiweißreich. Ja. Ich hatte mal einen Film gedreht in der Wüste und da hatten die irgendwelche komischen Hoden. Ich weiß nicht, von welchem Tier die waren. Und das schmeckte fantastisch. Na klar, ist ja die Vorstellung. Was mal ganz, ich war mal in Kasachstan, da habe ich mal ein Theater gespielt und da gab es Stuten. Also das war gewöhnungsbedürftig, aber auch die gab es dann so wie so einem Riegel, wie so ein Schokoriegel, weiß, so, habe ich auch gegessen.
Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Spiegel oder Rührei?
Rührei.
Und wenn Sie ein Frühstücksei essen, zum Beispiel im Hotel, sind Sie dann ein Eierpooler oder ein Eierköpfer?
Eier im Glas.
Tolle Antwort. Gut. Ihr Bayern, echt immer dasselbe mit euch. Zwei Eier im Glas, bitte.
Ja.
Na gut. Kartoffeln oder Reis?
Kartoffel.
Nudeln oder Reis?
Nudeln.
Nudeln oder Kartoffeln?
Nudeln.
Was liegt denn auf der perfekten Pizza Ihrer Meinung nach?
Käse.
Nur Käse.
Quattro formaggi.
Ah, verschiedene Käse, verstehe. Ja, gut.
Gorgonzola natürlich. Mozzarella auf Pizza ist jetzt nicht so, aber irgendwie
was finde ich auch, finde ich auch überschätzt. Gut, wir laufen langsam ins Finale. Wir sprechen jetzt gleich noch über Ihr aktuelles Projekt. Und ich bitte Sie, bevor wir das tun, bitte greifen Sie doch jetzt mal nach rechts und nehmen Sie den Topf. Können Sie einen Zettel ziehen? Mal gucken, was da draufsteht.
Ach, du lieber Gott. Okay. Tomatenmark?
Ja, Sie sagen das so, als wäre das was ganz Ungewöhnliches.
Nee.
Es ist sehr gesund.
Ja, könnte ich mal wieder kaufen.
Ja, eigentlich macht man das ja auch. Also ich finde, dass es gut ist für ein Dressing mal. Also so ein bisschen oder auch überhaupt in so Soßen, wenn man
kocht. Ich glaube, ich habe es schon ewig nicht benutzt. Was ich benutze, ist natürlich Senf in der Vinaigrette. Da muss Senf rein und natürlich klar einen guten Balsamico. Aber komischerweise auch Zucker. Ohne Zucker geht's nicht.
Aha.
Es muss süß-sauer sein.
Dann nehmen Sie doch Marmelade.
Nee.
Doch. Dann sehen Sie mal zu, dass Sie, ja.
In die Vinaigrette?
Ja, also, dass Sie das so ein bisschen in Ihre Salatsoße. Das ist dann vielleicht keine reine Vinaigrette, aber wenn Sie so ein bisschen, ich weiß nicht, sind Sie ein Marmeladeesser überhaupt?
Ja.
Ja, aber dann haben Sie die ja sowieso im Kühlschrank.
Wie gesagt, ich esse alles.
Ja, Sie essen alles.
Ach, Marmelade muss ich Ihnen erzählen. Ich hatte eine Freundin, die habe ich besucht in Dänemark, eine Dänin, die ich irgendwie kennengelernt habe beim Schüleraustausch und so. Und dann haben die da Käse gegessen und auf den Käse Marmelade.
Ja, lecker.
Das kannte ich nicht.
Toll.
Das kannte ich nicht. Und was macht ihr da? Und ich konnte nie Käse essen. Es gab nicht, also als Kind konnte ich das nicht. Und dann konnte ich.
Mit Marmelade ging
dann
es
plötzlich. Dann habe ich gesagt, ja, okay.
Ja.
50-50 war dann die Verteilung.
Süß-salzig ist einfach eine gute Kombi.
Ja,
ja, genau. Ist richtig gut. Und noch ein Zettel bitte.
Eintopf.
Sind Sie ein Eintopf-Freund?
Müsste ich mal machen. Eintopf. Nein, müsste ich, habe ich noch nie gemacht.
Tomatenmark muss ich mal wieder kaufen. Eintopf, stimmt. Wie hieß das? Brot? Schreibe ich mir mal auf. Brot. Vier Buchstaben. Das ist ja sehr gut. Ja, kurz.
Brad Pitt.
Ja.
Eintopf wirklich ist eigentlich eine tolle Sache, weil auch das, Eintopf ist so ein Essen, was man in, ich mache ja auch Bergsteigen und so weiter, was man in den Bergen isst, so ein Bergsteigeressen. Es muss sehr kohlenhydratreich sein und muss auch Proteine drin sein, es muss sättigen.
Ist so viel, also in Kartoffeln, aber wo kommen denn sonst Kartoffeln. Die Kohlenhydrate her? Nur aus den Kartoffeln.
Ne? Ja, Kartoffeln, so. Ja. Und meistens ist es ja dann verkocht. Ne? Da ist ein bisschen Fleisch drin. Im Eintopf ist nicht viel Fleisch.
Nee, muss
vielleicht
auch,
ein bisschen
ich,
Bauchfleisch.
Muss im Eintopf Fleisch sein? Ich weiß gar nicht, gibt es eine feste Definition?
Also
wahrscheinlich,
da,
ne?
Wo
Sie herkommen,
essen,
ja genau, alles.
Da ist, ohne Fleisch geht's da nicht.
Da geht's nicht, okay.
Also wie gesagt, also ich kann Fleisch, Fisch, ich alles in Maßen, ja. Aber da ich am See wohne, also ich wohne in einem Fischerdorf und da esse ich eigentlich 2-3 Mal, weil der Fisch wird direkt vorne, also Ränke, Saibling, natürlich Forellen auch. Es gibt natürlich Aal auch und Zander. Aber 2-mal, vielleicht sogar 3-mal in der Woche wird Fisch gegessen. Sie müssen kein Genie sein, um Fisch gut zu machen. Da gibt's 3-4 Methoden, die kann jeder Depp sogar, ich krieg das hin.
Und Sie legen den in Alufolie oder in die Pfanne? Was machen Sie?
Wie
machen Sie
das? Alufolie, Pfanne, Grill. Wie auch immer. Alufolie ist auch toll, weil dann bleibt das schön saftig. Müssen nur Acht geben, dass das, ne, Sie können das, müssen dann irgendwann kontrollieren.
Knoblauch und alles mit Zitrone und ein bisschen Öl, Salz,
egal,
Pfeffer.
Probieren Sie aus. Sie können auch eine Olive reintun. Mhm. Egal, was Ihnen, ich finde, das ist Improvisieren wichtig. Mhm. Dass man auf einmal, man sieht hier so einen Stängel, ach, da ist Rosmarin. Egal, probiere ich mal aus. Und auf einmal denkt man, ach, interessant. Ach komm, ich bestreiche den mal mit Senf. Mhm.
So. Sie haben vorhin beschrieben, wie es ist, wenn Sie als Schauspieler früher, und das geht ja vielen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen so, man muss was im Magen haben, aber man darf auch nicht platt sein
vor
vom
der
Essen. Vor der Arbeit vom
ja.
Essen.
Ja, genau. Vor der Arbeit geht's gar nicht.
Geht gar nicht. Ja. So, und so ähnlich stelle ich es mir vor, wenn Sie jetzt Hörbücher vertonen beispielsweise, Hörspiele, es gibt ein aktuelles, das geheimnisvolle Verbrechen in Styles, das ist der aktuelle Hercule Poirot, von Ihnen gesprochen. Mhm. Ist es ein Hörbuch?
Es ist ein Hörspiel. Es ist ein Hörspiel,
kann ich
weil
sagen.
Weil Iris Berben macht mit Malik Bauer und noch viele andere.
Das wird ja oft auch viele Stunden am Stück gemacht. Das heißt, Sie
viele
kommen
Tage
nicht, oder
auch.
Ja, genau, viele Tage, aber Sie kommen ja zwischendurch, kommen Sie mal raus und können was essen. Aber ich will damit nur sagen, wenn jetzt so solche Vertonungstage vor Ihnen liegen,
ja,
ob Sie jetzt mit Kollegen immer mal wieder im Wechsel sind oder ob Sie alleine in die Sprecherkabinen oder in die Studios gehen, das sind ja dann auch manchmal 6, 8 oder vielleicht 10 Stunden. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, auch wenn es schnell geht. Da will man ja dann auch zwischendurch nicht, dass der Magen knurrt. Sowas kann man ja zum Beispiel hören.
Ja,
ne?
Das hört man.
Das hört man, oder auch wenn man was isst, kennen Sie Ihren Körper gut genug zu wissen, wann es gurgelt oder blubbert? Weil auch das kann man hören, wenn es schief geht.
Es gibt Dinge, die man nicht essen sollte, weil man dann unglaublichen Speichelfluss hat und man das bei der Aufnahme merkt, weil man, ne, so ein Schmatzgeräusch oder so ist dann nicht so schön, müsste man alles rausschneiden.
So schleimig, sagt man das so, bei Milch ist das manchmal, sagen Leute.
Ja, muss man gucken. Man kann vorher am besten Espresso ohne Milch und so weiter und jetzt auch nicht irgendwie den Joghurt reinhauen, aber es kann schon vorkommen, dass man zwischendurch ein Häppchen isst oder so. Am besten wäre vielleicht so ein bisschen Obst oder so. Wenn ich mal im Studio bin, dann arbeite ich ja relativ lange.
Yeah.
Ich habe relativ aufwendige Projekte. Mm-hmm. Und das macht mir auch Spaß, weil es ist was ganz anderes wie Theater- oder Filmarbeit. Man ist alleine, keiner spricht einem da rein. Ich meine, Sie werden das irgendwann mal schneiden und machen und werden dann noch einen Text dazu sprechen. Ist das nicht herrlich? Man ist so unabhängig von den ganzen.
Das Allerbeste. Ich liebe es.
Alle da draußen können einem nichts sagen. Sie machen ihr Ding und das ist.
Ich liebe es.
Eben, das ist toll.
Ja, das ist schon toll. Ich kann aber auch verstehen, dass es Leute gibt, die enger im Team lieber arbeiten und so weiter. Ich kann das verstehen. Für mich ist es auch gut, so wie es ist. Kann ich nicht anders sagen.
Es ist auch mit Stimme zu arbeiten. Es gibt wahnsinnig gute Schauspieler, die können mit der Stimme nicht arbeiten.
Naja.
Warum auch immer. Das ist ein Phänomen. Das habe ich nie begriffen. Warum kann das jemand nicht? Ja, oder warum hat er keinen Spaß dabei? Es ist eine vollkommen andere Arbeit. Man ist ja alleine im Studio. Klar hat man einen Tonmeister und so. Mhm. Und ich produziere ja immer alles alleine. Kann ja auch mal vorkommen, dass ich jemanden noch engagiere, dass man sozusagen im Dialog ist. Ja. Aber eigentlich diese Arbeit alleine in einem Tonstudio zu sein, Das ist toll. Eine Anekdote muss ich Ihnen erzählen. Also ein sehr, sehr guter Freund von mir in Frankfurt, der hatte so ein Haus in Sachsenhausen und da waren mehrere Studios. Und in einem Studio haben wir aufgenommen und da war so eine ganz, wie man so kennt, richtig dicke Tür. Kennen Sie noch vom Rundfunk, ja, diese wahnsinnigen Türen? Die macht man so zu, so ein bisschen wie im U-Boot und da hat man so ein Bullauge. Und
damit keine Geräusche von
genau,
außen.
Genau, absolut mehr. Nichts. Mhm. Und er ist da draußen, man sieht den so durchs Bullauge durch, kann man ihn sehen. Und man ist dann an einem Tisch und dieses Mikro. Und da hatten wir auch ein Bett drin, weil wir haben da so viel gearbeitet, Produktion gemacht, dass ich gesagt habe, weißt du was, es lohnt sich nicht, ins Hotel zu gehen. Ich bleibe in dem Studio. Und dann war ich in diesem schalltoten Raum, die Tür zu und habe da geschlafen. Und das ist dann so, dass sie das Blutrauschen hören in ihren Ohren. Und jetzt kommt der Damm. An irgendeinem Tag wachte ich da morgens auf und bin da so hin und dann bin ich mit meinem Pyjama die Tür aufgemacht und dann läuft da Polizei rum.
Ja.
Wie kommt die? Tja, die gucken so. Und dann in der Nacht wurde eingebrochen im Studiobereich. Diese Jungs haben, die da eingebrochen sind, eine oder zwei, keine Ahnung, haben durchs Bullauge gesehen, da liegt ein Wahnsinniger. Der lebt.
Der schläft, der hat nichts.
Die haben auch nicht die Tür aufgemacht. Ich hab nichts mitbekommen.
Oh. Wie gut, dass es nicht gebrannt hat nachts. Jetzt stellen Sie sich mal vor, weil Sie hätten nichts gehört. Sie hätten gar nichts mitbekommen.
Nur, aber das ist so merkwürdig in einem schalltoten Raum.
Das glaube ich.
Wie so im Schlaflabor.
Da würde ich gar nicht schlafen können, weil da das Fenster also ich brauche mal frische Luft.
Brauchen ja, das nicht? War so, wahrscheinlich, keine Ahnung, ich bin an meinem eigenen Atem da erstickt. Der hat mich sediert, wahrscheinlich.
Sie sprechen, um auf diese aktuelle Produktion zurückzukommen. Ich habe sie noch nicht vollständig gehört, aber ich habe da reingehört und es ist schon wirklich ziemlich spannend.
Ich habe noch gar nichts gehört.
Es ist der erste Fall von Hercule Poirot. Ne?
Also von Agatha Christie, genau.
Von Agatha Christie, ganz genau.
Ist das nicht irre, interessante Frau, die Krankenschwester war? Und dann kommt die, frage ich mich, wie kommen Menschen dazu auf einmal, jetzt nicht ein Buch zu schreiben, wie mancher Schauspieler sondern dann schreibt die 66 Bücher. Ja. Und vor allem, wenn man diesen ersten Band, das heißt ja eigentlich das letzte Glied in der Kette, fand man nicht so toll diesen Titel und hat ein mysteriöse Verbrechen in Styles. Das ist da dieses Gebiet, dieses Gut, wo das stattfindet. Sie hat eigentlich alle Rezepturen für ihre Romane schon in ihrer ersten Geschichte. Wenige Figuren, die alle verdächtig sind. An einem Ort findet das statt und an diesem Ort kommt Hercule Poirot zusammen, so wie im Zug.
Er ist im Nachbardorf, wenn man so will. Ne?
Ja, aber er lebt dort auch, nicht? Also
genau.
Das ist interessant. Und was ich so irre finde, man muss sich ja ausdenken als Autor, dass man als Leser nicht sofort auf die Idee kommt, ah ja, der war's. Mhm. Die ganze Geschichte ist insofern interessant. Eine Frau ist gestorben in einem Zimmer, wo alle Türen von innen verriegelt waren.
Ihrem Schlaflabor.
Ja, aber wie konnte sie in ihrem Schlaflabor? Aber wie konnte man sie? Man ist es klar, sie muss umgebracht worden sein. Mhm. Die ist vergiftet worden. Aber wie ist das möglich, wenn von innen die Riegel sind?
Ja.
Und alleine schon diese Geschichte, die sie sich ausgedacht hat, wie wird man dieses Puzzle lösen? Weil letztendlich ist der Kriminalfall, geht Hercule Poirot, der Detektiv hin, sieht einzelne Puzzleteile, die man so als Leser oder Mitwirkender sieht man noch gar keinen Zusammenhang. Aber er ahnt, dass diese Teilchen irgendwann mal ein vollständiges Bild ergeben.
Und ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach war, die ganze Zeit Französisch zu sprechen. Geben Sie uns ein bisschen Hercule?
Ach, es ist für mich ganz einfach, weil ich habe dafür nicht üben müssen, weil ich habe ein Theaterstück geschrieben.
Ah, ich erinnere mich.
Das ist von Jules Verne, einer Kollege von mir. Und er hat geschrieben, die Reise zu dem Mond. Zu dem Mond. Und ich spiele in dieser Geschichte, ein Theaterstück, wo ich alle Figuren spiele, gibt es eine wunderbare französische Kollege. Oh. Er spielt Michel Ardan.
Ah.
Ja, und da spreche ich genauso.
Ah, das heißt, es ist comme l'habitude, würde man sagen.
Ja, exactement.
Sehr gut. Und trotzdem glaube ich, dass es ein bisschen anstrengender ist, als normal zu sprechen, was auch immer normal bedeutet. Aber Sie sind ja
Sie, es ist interessant, wenn wir so Franzosen nachmachen, wir kriegen eine andere Mimik, eine andere Gestik und es hat sofort eine Eleganz. finden. Wir müssen nur ein paar Artikel austauschen. Wir müssen mal die falschen Artikel sagen.
Und dann Ebola.
Ja, ja. Okay. Die Mond und was weiß ich.
Wir sehen, das hier ist jetzt gleich Le Fin,
ja.
Das Ende. Aber vorher würde ich Sie noch fragen, wenn das jetzt hier ein Essen gewesen wäre und Sie haben noch so ein bisschen Platz in Ihrem Magen.
Ja.
Und es ist noch nicht 23.30 Uhr.
Ja.
Und die Kellnerin würde an unseren Tisch kommen und würde sagen, was darf ich hier noch bringen? Möchten Sie eine Käseplatte, ein Dessert, einen Birnenschnaps oder ein Espresso? Was würden Sie nehmen?
Und zum Schluss das Dessert.
Ich würde wahrscheinlich dann abends dann doch, Dessert ist ein Crème Brûlée.
Sie waren ein toller Gesprächspartner. Es hat Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Und herzlichen Dank.
Danke, danke auch. Danke.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Und mein neuer Podcast, Schatz, wir müssen reden, zusammen mit Studio Bummens, erscheint ab dem 12.06. dieses Jahr. Jeden Donnerstag um 22.22 Uhr auf allen Streaming-Plattformen und YouTube. Leute, schaltet ein.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.